DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk. Hallo.
Und heute ist Silvester und der große Jahresrückblick steht an. Unser Silvester-Spezial. Pablo.
Falk.
Pablo, was hat das Jahr für dich gebracht? Wollen wir zurückblicken? Wollen wir einen Blick nach vorne wagen? Wollen wir uns darüber unterhalten, was 2020 vielleicht auch für uns, für dich, für mich bringen könnte? Und natürlich für, um da mal nicht kleine Brötchen zu backen, die gesamte Menschheit.
Oh. Ja. Ja, lass uns einen Blick zurückwagen ins Jahr 2019. Was war so los? Wir haben DocPod TV gedreht, richtig?
War das
2019? Warst du dabei?
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Es war, glaube ich, kalt. War das Frühjahr? Weiß gar nicht mehr.
Wir hatten dreimal gedreht, DocPod TV.
Genau.
Einmal im November 2018. Das war dann die erste Folge.
Ja, genau.
In der Pablo und sein Enddarm ein Rendezvous mit
einem Gerät hatten.
Pablo, wie war das?
Das haben wir ja gesehen, wie es war. Das war psychedelic. Du hast ja dann so einen schönen Tanz draufgelegt.
Der wieder. Mhm. Aber erzähl doch nochmal, für alle, die es noch nicht gesehen haben, die Videos sind online verfügbar, DocPod TV. Aber vielleicht können wir so ein paar Hintergrund-Details verraten. Wie war es mit dem Schlauch im Hintern?
Naja, das haben wir ja gesehen. Dein toller Tanz währenddessen, dein psychedelischer Tanz war doch wunderschön.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Die Boa Constrictor, eine dramaturgische, geniale Idee. Die von wem war?
Ich weiß gar nicht. Kommen wir nochmal zur Frage zurück. Wie war das für dich, gleich in der ersten Folge vor der Kamera deinen Darm spiegeln zu lassen?
Ja, das war ja, wie du weißt, ist ja Frauentausch auch nicht echt. Aber du glaubst ja immer, dass Frauentausch echt ist. Das war ja auch szenisch aufbereitet, wie man so sagt. Real war es ja so, dass ich unter einer wahnsinnig angenehmen Narkose nichts mitbekommen habe.
Das soll so sein. Ne? Und wir haben gelernt, da Pablos Darm ist völlig in Ordnung. Was ich super fand, war, dass der Regisseur bzw. der Schneider, der Cutter am Ende hinter diese Szene, diese Traumschiff-Musik gelegt hat. Das fand ich genial.
Hast du eigentlich die aktuelle Traumschiff-Folge gesehen?
Ja, krass, oder?
Mit Florian als Kapitän.
Wie fandst du es?
Unterirdisch.
Ich fand das Buch halt schlecht. Also zum einen, dass er da gegen diese geschlossene Scheibe guckt, geschenkt, ne, das passiert. Haben halt die Leute nicht beim Drehen nicht aufgepasst. Aber ich fand das Buch halt einfach so völlig unkreativ und langweilig und vorhersehbar. Und man wusste genau, wann, wie, was passiert und wie es ausgeht. Und das fand ich halt irgendwie so zum Einschlafen.
Naja, das Publikum muss ja da abgeholt werden, wo es sich gerade befindet. Und wenn die gerade alle in Vollnarkose sind, dann muss man die Narkose halt ein bisschen verlängern.
Ja, aber ich finde, also ich kenne ja die alten Traumschiff-Folgen und ich finde, die waren früher deutlich angenehmer und zum Teil auch spannender. Den Silbereisen an sich fand ich gar nicht so schlimm. Wäre es nicht der Silbereisen gewesen wäre, hätte sich kein Mensch drüber beschwert.
Also ich fand, der Harald Schmidt hat sich schauspielerisch quasi nach vorne gearbeitet in dieser Episode. War einer der Besten. Neben Frau Wusso, die auch alles gegeben hat. Also die ganze Situation Traumschiff ist, glaube ich, ja, mehr oder weniger untergegangen, seitdem der Produzent von Bord gegangen ist. Ja, also der hat ja noch so ein bisschen diese Illusion gelebt, dass die Deutschen ferne Ziele mögen und diese Fernsucht zelebrieren. Und mittlerweile ist es ja auch im Rahmen dieser ganzen Greta-Diskussion und die ganze Umweltdiskussion und die Luftverpester, diese großen Schiffe, ist es doch ein Paradoxon, ein nahezu pervertiertes Paradoxon, dass wir Deutsche auf einem Schweröl verbratenden Megatonner eine Traumillusion aufbauen. Und wenn die dann ein bisschen merkwürdig künstlich rüberkommt, kein Wunder. Ich meine, wer will das sehen? Natürlich die Deutschen. Merkwürdig.
Naja, gut, das finde ich jetzt mit Greta. Also ich finde, es gibt einfach irgendwie Grenzen und das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass die Kreuzfahrt machen. Die machen seit vielen Jahren Kreuzfahrt, sollen die weiter Kreuzfahrt machen. Wichtig ist nicht, dass wir aufhören, Kreuzfahrt zu machen, sondern wichtig ist, dass an alternativen Kraftstoffen geforscht wird. Ja, ne? Du kannst den Leuten nicht das Leben verbieten.
Nein, also, du kannst den die Illusion. Das
sollte man vielleicht ausklammern, weil da wäre ich gleich wieder hochdruckig.
Wenn du in der ARD-Mediathek eingibst, Traumschiff oder
Amida, glaube ich.
Nee, wie heißt diese Art zu reisen? Kreuzfahrt eingibst, genau. Dann, oder Traumschiff oder Kreuzfahrt eingibst, dann hast du 20 Beiträge über Umweltsünden und jedes Mal ist so ein Traumschiff im Bild und dann kommt das Traumschiff daher mit der Illusionsgeschichte, dass es so wundertoll ist.
Ja, aber das finde ich, wie gesagt, wir leben in der Welt, in der meiner Meinung nach, in der wir beginnen, uns selber so dermaßen einzuschränken, dass das nicht gut werden kann am Ende, ja. Tempolimit, Silvesterfeuerwerk, das mag ja alles irgendwie so ein bisschen einen Grund haben und mag ja alles vielleicht auch nicht so gut für die Umwelt sein, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, und der hat mich 2019 auch umgetrieben, der Gedanke, dass du die Industrialisierung, so wie sie ist, nicht rückgängig machen kannst. Die großen und hehren Ziele der Greta sind im Endeffekt auch nicht anders als die von anderen rückwärtsgewandten Ideologen. Ja, Rückschritt und Zeit zurückdrehen, das geht halt nicht. Wir müssen, wir können nicht einfach aufhören zu leben. Wir müssen uns überlegen, wie können wir das, was unser Leben nun mal verursacht, und unser Leben verursacht unnatürlich viel Emissionen und unnatürlich viel Müll und wird auf Dauer so nicht weiterzuführen sein. Aber du kannst den Leuten es auch nicht verbieten, weil sonst gibt es soziale Unruhen. Deswegen müssen wir uns überlegen, was können wir machen, um unsere Art zu leben aufzufangen. Und da ist der menschliche Erfindergeist gefragt und der hat bis jetzt noch immer ganz gut funktioniert. Deswegen glaube ich, dass die Lösung nicht im Verzicht steckt, sondern eher in der Innovation.
Naja, das gilt natürlich auch fürs Traumschiff. Stephen Hawking hat ja vorgeschlagen, dass wir extraterrestrisch uns orientieren sollten.
Ja, das würde ich gar nicht sagen, aber es gibt bestimmt, ich bin kein Wissenschaftler, es gibt aber bestimmt die Möglichkeit, CO2 zu speichern. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Schränken wir uns massiv ein, um 5-10% den CO2-Ausstieg zu reduzieren weltweit? Das ist eine utopische Zahl, das wird nie funktionieren, er steigt ja weiter. Das heißt, jagen wir eine Illusion hinterher, so wie das momentan en vogue ist, oder sehen wir es realistisch und sagen, das funktioniert so nicht, wir werden weiter ausstoßen und wir werden weiter, wir sind halt Mensch und wenn wir in Deutschland uns einschränken, machen es die Chinesen oder die Inder oder sonst was, die wirst du nicht zu einem kompletten Wandel bewegen können, weil die uns geht seit 60, 70 Jahren super und diese anderen Länder wollen jetzt auch ihr Stück vom Kuchen haben und jetzt kommen die Deutschen und sagen, hier, pass mal auf, uns ging es aber super und jetzt haben wir aber gemerkt, die Art zu leben ist nicht sehr nachhaltig, macht das bitte auch nicht. Das heißt, wir wollen denen praktisch verbieten, so zu leben, wie wir seit Ewigkeiten leben und wie wir es denen, oder was heißt wir, wie es die Kolonialisierung und die ganze Entwicklung diesen Ländern nie möglich gemacht hat. Die werden fassungslos sich umdrehen und gehen im besten Fall, aber die werden da sicher nicht mitmachen. Deswegen sollten wir uns überlegen, wie können wir das, was wir verursachen und was wir in Zukunft verursachen werden, effektiver wieder umwandeln. Also so eine Art Modul dazwischen schalten, das die natürlichen Verhältnisse wiederherstellt, dass beispielsweise, ich weiß es nicht, CO2 bindet, da gibt es ja so Algen, die das ganz gut machen. Was machen wir mit unserem Müll? Wie können wir unseren Müll effektiv verwerten? Also ich wünsche mir für 2020 eine nach vorne gerichtete Wissenschaft, eine nach vorne gerichtete Politik, die sich Gedanken darüber macht, wie bekomme ich die Konsequenzen unseres Lebens in den Griff und nicht, wie ändere ich unser Leben.
Das war der politische Block in unserem Dogpod.
Ja, er ist doch so. Also guck mal, wir diskutieren echt darüber, ob das Traumschiff noch zeitgemäß ist. Weiß nicht, das hat sich dramaturgisch überlebt und die Fälle sind immer dieselben und langweilig, aber wir können doch nicht aufhören, Traumschiff zu drehen, weil die Dinger die Luft verpesten. Also das ist schon, das gefällt mir nicht, wie sich das entwickelt.
Na, zumindest ist es eine sind es zwei Extrempositionen, die medial stattfinden und das ist mir aufgefallen und deswegen hat es mir auch weniger Vergnügen bereitet, das zu schauen, außer eben dem Florian mal zuzuschauen, wie der Versuchsschau zu spielen.
Kennst du ihn persönlich?
Nee.
Okay. Na, das ist aber interessant, weil unter diesem Gesichtspunkt hätte ich es überhaupt nicht betrachtet. Ne? Das ist interessant, dass du das so betrachtet hast. Und das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, nämlich der Frage. Ich habe jetzt schon ganz vorsichtig angerissen, was ich zu dieser ganzen großen 2019er Greta-Debatte halte und Umwelt und Fridays for Future und Extinction Rebellion, die ich persönlich für eine radikale Splittergruppe halte und ganz gefährlich. Aber hey, was hältst du davon?
Wie siehst du das? Greta, vor allen Dingen ist eine tolle Idee. Also es ist ein toller Impuls, der ganz wichtig ist, dass wir es auch mal wahrnehmen. Auch wir 50-Jährige und die...
Moment. Ganz kurz. Du, ja, 50-Jähriger.
2020 wird es soweit sein. Und die etablierten...
Große Feier.
Genau, die etablierten mal spüren. Also es geht ja um eine emotionale Wahrnehmung des Themas. Und ich glaube, das ist Greta auf jeden Fall gelungen. Und es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass sie nichts geleistet hat. Im Gegenteil, ich finde es fantastisch, dass ein Mädchen, das wie auch immer es supported wird und gepusht wird, weil es auch wunderbar ist, dass Eltern ihre Kinder unterstützen in dem, was sie tun. Ein Jahr, nachdem sie anfängt, symbolisch Schule zu schwänzen, vor der UNO eine Rede hält und sogar Titelblätter kriegt. Also das ist schon eine tolle Karriere und eine tolle Entwicklung und eine tolle Message, zu reflektieren, anstatt einfach nur blind einem Weg zu folgen. Und das ist toll.
Ja, da möchte ich mal, darf ich mal einhaken, weil ich habe da zwei Überlegungen dazu. Mhm. Zum einen zu der Rede. Ja, die Rede, das war ja, fand ich ja.
Die Rede vor der UN.
Die Rede vor der UN. Also man muss mal sagen, das ist ein Mädchen aus reichem Elternhaus. Klar stand sie irgendwie repräsentierend für andere Menschen, das ist schon klar. Aber die hat in ihrem Leben, soweit ich das weiß, ich kenne natürlich nicht alle Details, aber zumindest unter dem Klimawandel nicht sonderlich leiden müssen. Ganz im Gegenteil, hat er eine enorme mediale Aufmerksamkeit gebracht. Sich jetzt da so hinzustellen und da einen ja, ich fand es schon fast psychiatrisch, wenn man sich den Blick auch angeschaut hat und so.
Dann, ja, aber da muss ich auch jetzt mal kurz eingrätschen.
Ja, also deswegen frage ich dich ja.
Auf so eine Flughöhe, glaube ich, können wir uns nicht einlassen vor einer Diskussion, weil es zum einen tatsächlich jetzt rein Ferndiagnose ist oder Fernbetrachtung ist der Situation.
Machst du doch bei Trump aber auch.
Ja, Trump ist aber der best dokumentierteste Mensch seit Menschheitsgedenken. Da gibt es so viele Dokumente über diese Person, dass man das bei Greta nicht sagen kann. Und deshalb ist es bei Trump legitim, zumindest möglich. Ob es legitim ist, ist die Frage, kann man diskutieren, aber es ist möglich. Bei Greta ist es im Grunde genommen nicht möglich, weil sie diese Rolle ausfüllt und wir nur ein paar Schnipsel haben aus ihrem Leben. Und ich glaube, dass es auch gar nicht darum geht. Ich glaube, es geht eher um den Effekt, den sie ausgelöst hat. Weil der Effekt ist.
Weil der Effekt war kein guter. Der Effekt, den sie ausgelöst hat, war, dass Menschen, wie zum Beispiel ich, begonnen haben umzudenken. Ich habe am Anfang gesagt, ja, das ist super, was die machen und alles wunderbar und so weiter. Und ich begann dann irgendwann, mir Gedanken darüber zu machen, welche Motivation da dahinter steht und vor allen Dingen, welche Ideologie. Und ich bin ja kein Freund von Ideologien. Und es hat sich für mich nach diesen der UN-Auftritt war so ein bisschen so ein Turning Point. Hat sich das dann in eine gefährliche ideologische Richtung entwickelt, weshalb ich glaube, dass Fräulein Thunberg der Sache keine Hilfestellung geleistet hat mit diesem Auftritt. Der hat viele Menschen dazu gebracht, ihre unterstützenden Gedanken doch nochmal zu überdenken.
Da hast du, ja, das ist jetzt sozusagen die Überlegung der Überlegung, also ein Double Flip. Und natürlich kann man sich überlegen, ob dahinter irgendeine größere ideologische Idee steckt, die man vielleicht nicht so gut findet. Das kann man sich überlegen, sollte man sich natürlich auch, gehört mit dazu. Ändert aber nichts an der Tatsache, aus meiner Perspektive, dass erstmals richtig weltweit massiv und auch in der jungen Generation darüber nachgedacht wird, was ist sinnvoll, was ist nachhaltig, was ist nicht so nachhaltig. Und die Nachhaltigkeitsdiskussion gibt es ja schon seit 20 Jahren im Grunde genommen. Nur hat sie noch nie diese Größe, diese mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist der Effekt. Ich glaube, das ist wirklich der Effekt. Und für mich persönlich hat sich schon was verändert 2019, was jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, wie es bei dir, das Einkaufsverhalten entscheidet. Also ich entscheide mich jetzt immer eher, nicht mit Plastik eingepackte Dinge zu kaufen. Und das ist für mich, finde ich, schon positiv. Ja. Also so kleine Veränderungen, glaube ich, auch als Vorbild, das ist schon wichtig.
Also ich würde das gerne mal trennen. Das finde ich ganz wichtig, das zu trennen. Nachhaltigkeit und nicht mit Plastik einzukaufen, finde ich super wichtig. Wir sind schon seit Ewigkeiten mit Korb unterwegs, weil ich es völlig absurd finde, eine kleine Plastiktüte zu benutzen, um Tomaten einzupacken, die keinerlei Sinn erfüllt. Ja, also dieses Produkt wird genommen, da packe ich die Tomaten ein, zu Hause packe ich sie wieder aus und die Plastiktüte fliegt in den Müll. Das mache ich schon seit Jahren so und das finde ich schon seit Jahren absurd.
Aber wie stark ist denn die Paradoxie in deinem Leben? Ich meine, ist dir das aufgefallen?
Nein, gar nicht.
Fleischkonsum.
Darüber haben wir ja gesprochen. Mein Problem, was ich habe, du bist der Killer und der Jäger.
Ja, aber welches Fleisch isst du denn, wenn du Fleisch isst zum Beispiel? Ist es regional?
Natürlich, regional. Mhm. Da achte ich schon sehr drauf. Wurst und Co. esse ich gar nicht. Mein Problem mit dieser ganzen Klimadebatte und mit dieser ganzen Greta-Debatte ist, dass dadurch eine enorme Spaltung der Gesellschaft als Konsequenz erblüht. Und die sehe ich viel größer als die 2015 durch die Flüchtlingskrise eingesetzt hat. Denn es gibt niemanden, der das neutral sieht. Es gibt entweder Leute, die das super finden und fanatisch dafür brennen. Das wäre auch mein zweiter Punkt gewesen. Nämlich die Emotionalisierung, die du positiv angesprochen hast, sehe ich extrem negativ und extrem gefährlich, weil das sowas gehört in solche Debatten gar nicht rein. Also das ist Punkt 1. Und es gibt Leute, die das einfach zu 100% ablehnen. Es gibt kaum jemand, der sagt, naja, ein bisschen Umweltschutz ist schon supi, aber so ganz komme ich mit der Greta auch nicht klar, sondern es gibt fanatische Befürworter und es gibt fanatische Gegner. Und das führt zu einer super unangenehmen, super gefährlichen Spaltung der Gesellschaft. Das führt dazu, dass auch Jung und Alt gegeneinander aufgewiegelt werden. Das führt dazu, dass sich auch die Öffentlich-Rechtlichen dazu hinreißen lassen, so einen Irrsinn zu machen wie mit diesem Kinderchor, was ich nicht
gut fand. Das ist aber ein heftiger Hüpfer, aber gut.
Ja gut, aber das hat alles was damit zu tun.
Ich finde aber, die Spaltung der Gesellschaft ist eher auf Menschen zurückzuführen, die Donald Trump heißen oder die Bolsonaro heißen und nicht auf ein 16-jähriges Mädchen. Also da psychiatrisch ist da folgendes Phänomen am Werk, dass wir die Unzulänglichkeit unserer Welt auf jemanden projizieren und übertragen, den wir angreifen können. Ja, den wir also klein halten können oder den wir wie Dieter Nuhr vielleicht sich sogar so sehr darin vergaloppieren kann. Aber die ganzen Dinge des Reflektierens, das ist doch eher entscheidend. Also für mich ist so ein Auslöser, so ein Tipping Point, würde man das nennen, also so ein Wechselpunkt, wo sich alles wechselt, so ein Wendepunkt, wo sich vieles kristallisiert und zeigt, ist eben so ein Signal. Was dann daraus entsteht, und da sind Emotionen sehr wichtig, muss natürlich kongruent und stimmig sein, und nicht übertrieben sein. Das ist ja auch immer die Fehlwahrnehmung von Emotionen, dass Emotion eben eine übertriebene Reaktion ist. Das ist es ja gar nicht. Das ist es vielleicht, wenn man es ja nicht im Griff hat. Aber emotionale, eine kontrollierte, emotionale, kluge Reaktion. Das ist etwas, was, glaube ich, unsere Welt vermisst. Und wir müssen den, ich sag's mal ein bisschen bildlicher, den Tanker oder das Traumschiff in die richtige Richtung gelenkt bekommen. Und wir wissen alle, bei Ozeanriesen dauert das ein bisschen. Ja? Also ich glaube, dass wir eher viel, viel Geduld und Zeit noch brauchen, leider, mehr als gedacht, um eben diesen Ozeanriesen in die richtige Richtung zu lenken. Und das wird auch 2020 nicht passieren. Das wird sicher auch 2025 nicht passieren, aber die Richtung, glaube ich, stimmt schon mal.
Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was du sagst, Trump und Bolsonaro, der ja hier in Deutschland nicht so bekannt ist, der brasilianische Ministerpräsident oder Präsident, was weiß ich, also der Chef Präsident, von Brasilien, ja. Die sind für mich nicht an der Spaltung der Gesellschaft schuld, die sind für mich Symptome der Spaltung der Gesellschaft, denn das sind Menschen, Boris Johnson ist sicherlich ein weiteres Beispiel, das sind Menschen, die durch Wahlen hervorgegangen sind. Es gibt solche Leute immer. Die Frage ist, welchen Stellenwert genießen sie in der Gesellschaft? Und man hat beim Brexit ja gesehen, beziehungsweise bei Boris Johnson, dass wir Beobachter gedacht haben, oh, Neuwahlen, puh, nochmal drumherum geschrammt. Und dann kamen diese unglaublichen Mehrheiten für ihn, weil er als Symptom, als Repräsentant der Unzufriedenheit gesehen wird.
Ja, das ist ja klar, dass hinter diesen Personen.
Das ist auch nicht diese Umweltdebatte. Diese Umweltdebatte.
Nochmal kurz ergänzt, hinter den Personen steht natürlich eine ganze Gruppe an Personen, die für bestimmte Interessen eintreten. Das ist ja klar. Also wenn wir sagen, Trump steht für etwas oder Bolsonaro steht für etwas, meine ich natürlich, oder meint man natürlich auch das ganze Bündel, was um diese Person sich schart. Nicht? Das ist ja klar. Das ist ja nicht nur eine Person, das wäre.
Das schon. Aber die Überlegung, die dahinter steht, ist doch, dass der Unterschied zwischen dem Umweltaktivismus und Trump und den ganzen Populisten, die zurzeit an der Macht sind, darin besteht, dass diese Leute, auch wenn es uns nicht schmeckt und auch wenn es bitter ist, durch mehr oder weniger demokratische Wahlen an die Macht gekommen sind. Während die Umweltaktivisten, und das ist das, was ich mit so großer Sorge sehe, eine gesellschaftlich doch relativ kleine Gruppe sind, die aber laut schreien und entweder denken, sie repräsentieren die Mehrheit und da haben sie viel mit anderen gemein, die glauben, sie würden das Volk repräsentieren, und auf der anderen Seite Umwälzungen wollen, die sie für unabdingbar halten, die aber gesellschaftlich nicht mitgetragen werden. Ich sehe das hier bei uns in Erlangen. Da gibt es so eine radikale Splittergruppe, das ist die irgendeine Klimaliste ist das. Und die wollen für Erlangen Umwälzungen, die nicht mehrheitsfähig sind. Und durch das laute Schreien und das laute sich zeigen, bekommt das Ganze eine Dynamik, die eben Liebende und Hassende produziert, aber nichts dazwischen. Und das ist für
glaube
mich.
Ich nicht. Das glaube ich nicht. Doch, ich glaube auch nicht, dass Greta zu einer radikalen Splittergruppe gehört. Ich glaube.
Es ist schon radikal, wenn man schau dir mal die Aussagen. Ja, aber
was heißt denn radikal?
Also radikal heißt zum Beispiel, das war 2019, um mal den Bogen zum Jahresrückblick zu spannen, eine Aussage der Umweltaktivisten, differenzierter gesehen eine Aussage von Extinction Rebellion, die
ja, aber aus das Fridays ist doch die Splittergruppe, aber die aus können wir ja nicht.
Future hervorgegangen sind und Fridays for Future hat sich damit auch identifiziert.
Anfangs.
Die gesagt haben, wenn die Demokratie es nicht schafft, einen Wechsel in unserem Umweltbewusstsein zu kreieren, dann muss die Demokratie weg, sinngemäß. Das war jetzt kein Zitat, aber das war das, was sie gesagt haben. Und hätte das eine andere Organisation gesagt, wäre der Verfassungsschutz da gewesen und dann wäre Ende Gelände gewesen. Und das ist einfach eine zutiefst verfassungsfeindliche Aussage. Und ich finde es besorgniserregend, dass es keinen Aufschrei gibt, dass offensichtlich die in Anführungszeichen hehren Ziele der Aktivisten ihre Methoden rechtfertigen. Und das finde ich extrem bedenklich, weil die Ziele völlig egal sind.
Ja, aber da ist die Geschichte noch weitergegangen. Und das müsste man auch erzählen, dass sich dann Fridays for Future davon emanzipiert hat und sogar Extinction Rebellion sich von seinem Führer deutlich distanziert hat, weil der so
Achtung,
Sprüche kloppt. Bitte?
Achtung, Wortwahl.
Was habe ich gesagt?
Führer.
Ja, das ist ein der Anführer, der Führer, der Vorstand, keine Ahnung, wie sie sich nennen. Aber ich finde es ein bisschen verzerrt wahrgenommen, weil die radikalen Splittergruppen, wie wir sie nennen, wie du sie nennst, die quasi in Haftung oder als Stellvertreter für die gesamte Bewegung, für die große Idee jetzt umdenken zu müssen, quasi in Haftung zu nehmen, das finde ich nicht in Ordnung, weil da sind die Dinge tatsächlich so, dass es immer radikalere Stimmen gibt. Aber die Idee, die ich gut finde, ist, dass wir nicht auf diese radikaleren Stimmen hören, sondern dass wir im Grunde auf den Mainstream hören, ja, also auf die großen Massenbewegungen, die daraus generiert werden, und dass wir die Energie, die da entsteht, und die Motivation aufgreifen für eine Veränderung.
Das Problem ist, das ist nicht der Mainstream, sondern das sind ein paar Leute, die Menge der Fridays for Future Aktivisten, das sieht man ja, nimmt ja auch ab. Das sind ein paar Leute, die vielleicht gar keine falschen Vorstellungen oder Ideen haben. Aber die Überlegung ist ja immer noch, wir sind eine Gesellschaft mit vielen Millionen, weltweit Milliarden Menschen. Und wenn wir die nicht mitnehmen können, dann bedeutet das zwangsläufig Konflikte.
Und Konflikte, wie willst du sie denn mitnehmen? Also dann müsste es doch eine schlauere Strategie geben.
Die wirst du nicht mitnehmen, indem du ihnen sagst, hey Freunde, so wie ihr bis jetzt gelebt habt, ist doof. Oder wenn man jetzt nach China oder Indien oder den Entwicklungsländern blickt, wir haben so gelebt, ihr dürft nicht so leben, weil wegen CO2 und Umwelt, ihr wisst schon, schränkt euch jetzt mal ein. Ja. So, das mag richtig sein.
Aber du nimmst die Menschen nicht mit.
Okay. Du nimmst die Menschen mit, indem du ihnen nicht ihren Wohlstand und nicht ihre Lebensgemütlichkeit.
Ja, aber das ist der zweite. Aber das ist der zweite Schritt vom ersten. Der erste Schritt ist die Einsicht. Und ich glaube, dafür ist Greta da. Der erste Schritt ist die Einsicht, die Erkenntnis zu sehen, dass sich deine Generation echauffiert und entrüstet und auch meinetwegen emotional ein bisschen übertreibt.
Da echauffiert sich keine Generation, da echauffieren sich ein paar tausend Leute. Der Großteil der Leute sitzt Freitag in der Schule. Und
ja,
dazu ist eben meiner Meinung nach, und wir wollten eigentlich einen Jahresrückblick machen, aber dazu ist Greta und die Friday for Future Bewegung.
War wichtig 2019.
Gerade nicht da. Weil was die machen, ist Menschen, die schon sich bewusst waren und langsam umgedacht haben, in eine Konterposition zu stellen, ja, die dann sagen, okay, wie mich jetzt in dem Moment, ich achte auf Regionalität, ich vermeide Plastik, ich versuche Nachhaltigkeit, ich fahre, wo es geht, Fahrrad oder laufe, also alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt so umweltschädlich sind, aber durch diese Art und Weise der Debattenführung, durch die Rede vor der UN, durch das Verhalten von Fridays for Future und natürlich Extinction Rebellion, durch das Verhalten der Politiker, die sich da nicht positionieren, sondern einfach den paar Leuten nachreden. Durch all diese Dinge habe ich eine durchaus kritische und zum Teil ablehnende Sicht auf diese ganze Thematik bekommen. Und das ist genau der Punkt. Die Art und Weise,
wir haben ja den Green Deal
versucht zu verkaufen von den Aktivisten, führt im Umkehrschluss dazu, dass viele Leute sich davon distanzieren.
Ja, das kann ja sein. Die Revolution frisst ihre Kinder. Aber wir wissen auch, dass Europa sich jetzt offiziell, oder was heißt offiziell, großspurig und medial deutlich wirksam kommuniziert, sich auf den Green Deal eingelassen hat. Das heißt, in den nächsten Jahren soll sich da wirklich was ändern. Also ob das jetzt der Aufhänger war durch Greta oder ob es generell ein Umdenken gibt in der politischen Klasse, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Aber was ich wahrnehme, ist, dass das Thema Grün und Nachhaltigkeit immer mehr ins Bewusstsein tritt der Menschheit.
Und damit immer mehr Leute in die Arme radikaler Parteien treibt, die sich damit eben nicht identifizieren. Dieser Green Deal wird krachend scheitern. Der wird scheitern an Ungarn. Der wird scheitern an Tschechien, der wird scheitern an unserer Unfähigkeit, Alternativen zu überlegen, zu sagen, okay, ich bin kein Atomfan, ne? Aber wenn ich so nachhaltig leben will, muss ich, das hat ja selbst Greta gesagt, muss ich Atomkraftwerke wieder in Betracht ziehen. Er wird scheitern daran, dass die Gesellschaft, der Großteil der Gesellschaft, und wir schreien ja immer so nach Europa, und da leben nun mal Leute, die uns unangenehm sind, die uns nicht passen in unsere gemütlichen Alltagsmeinung für Rettet den Planeten und Co. Und der wird daran scheitern, dass der Großteil der europäischen Gesellschaft das nicht mitträgt, weil die Auswirkungen sind gering, die Kosten sind hoch und die Einschränkungen für den Einzelnen sind viel zu hoch und der Einzelne will sich nicht einschränken. Und das ist genau mein Punkt. Das mag alles schön sein, das mag alles gut sein, das mögen alles hehre Ziele sein. Aber die Gesellschaft insgesamt, nicht die paar Schreienden auf der Straße, die Gesellschaft insgesamt trägt es nicht mit. Und dann stehe ich vor der Entscheidung, zwinge ich es den Menschen auf, oder suche ich Alternativen? Und wenn ich es den Menschen aufzwinge und wenn ich zu vielen Menschen aufzwinge, gibt es Unruhen und bekommen radikale Parteien, Johnson und so weiter und so fort, Aufwind. Und deswegen halte ich diese Bewegung für und diese Art und Weise, wie diese Bewegung umgesetzt wird, für enorm gefährlich.
Tja, dann muss es einen Mittelweg geben, wie man die Menschen
richtig
erzieht oder informiert und aufklärt, und das soll ja auch funktionieren, denke ich.
Ich glaube eben nicht, dass das dass der Schlüssel in einer Änderung der Menschen liegt, weil die Menschen lassen sich nicht ändern. Die Menschen wollen es warm, bequem und wohlhabend haben. Und dagegen ist auch nichts zu sagen. Das wurde uns Jahrzehnte, Jahrhunderte vorgelebt. Danach
das
strebt
ist ja auch
der
nicht
Mensch.
Die Idee.
Die Industrialisierung, die Digitalisierung, genau. Alles sehr große CO2-Produzenten.
Genau. Die ist die Innovation, die Veränderung und die Bewusstmachung. Da sind wir uns ja einig.
Die Innovation, darauf setze ich. Ich persönlich in meiner Zukunftsvision setze nicht auf schreiende Kinder oder auf eine Umwälzung des sozialen Systems oder auf eine Erziehung von Menschen oder auf ein Verbot, sondern ich bin der Meinung, wir müssen technische Innovation, Fortschritt, Wissenschaft enorm fördern, enorm verzehnfachen die Ressourcen dafür. Und das kann Deutschland nach vorne bringen. Das kann Deutschland zu einer Nation der Dichter und Denker wieder werden lassen, wenn nämlich die Lösung für CO2-Speicher, wenn all diese Dinge, die wir technisch brauchen, von uns kommen. Und da verballern wir momentan Ressourcen für die Verhinderung von Dingen, die nicht mehr zu verhindern sind. Und ehe wir das begreifen, haben wir so viele Ressourcen verballert für einen ganz, ganz kleinen, kaum nachweisbaren Effekt, anstatt dass wir die großen Dinge anpacken und sagen, wir müssen unsere Wohnung aufräumen.
Das, was Falk 2019 noch machen muss.
Nein, das muss er nicht, das hat er schon. Was war noch 2019? Es ist so krass, dass sich das immer so sobald das Thema auf den Tisch kommt, geht das in eine Debatte über die
wichtig ist und notwendig ist.
Ja, aber jetzt pass mal auf, was wir für Antworten auf diesen Podcast bekommen werden. Das ist eben auch so ein Ding, das mir gar nicht gefällt. Ich habe mir gestern die Dieter Nuhr Folgen nochmal angeschaut und der Mann sagt keine dummen Sachen. Und da wird völlig unreflektiert werden, der Shitstorms auf ihn übergossen und das ARD, die ARD soll ihn feuern und gleichzeitig ballert das WDR so ein dämliches, beleidigendes Video gegen Rentner und Großeltern raus. Also
da wurde sich ja schon für entschuldigt.
Ja, aber entschuldigen kann ich mich für alles. Man muss vorher mal das Hirn einschalten.
Naja, das ist ja wohl jetzt auch wieder, wenn du sagst, die Menschheit lässt sich nicht erziehen oder umerziehen, dann können sie sich auch nicht davor bewahren, mal Fehler zu machen und das Hirn mal nicht einzuschalten. Und
das mag sein, aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist zur Neutralität verzichtet und diese Stellung wird gerade durch so ein Video nicht eingenommen. Ganz im Gegenteil, da wird massiv Stimmung gemacht und wieder ein Schritt in die Richtung, dass die Gesellschaft mehr gespalten wird. Und das
weiß ich jetzt auch nicht, ob das so pauschal zu sagen ist. Ich denke, dass da ein Redakteur ein bisschen gepennt hat und das ganz witzig fand und Ironie und deutsches Fernsehen, das ist ein eigenes Thema.
Die Diskussion ist wichtig, ohne Frage. Aber die Art und Weise, wie wir die Diskussion führen, nämlich respektlos, die zeigt wieder meine Theorie, dass diese Gesellschaft gespalten ist.
Findest du, das ist respektlos?
Nein, wir nicht. Wir beide sind Freunde und wir wissen, dass unser soziales Miteinander, unsere Freundschaft über den geringfügigen Meinungsverschiedenheiten steht, die wir da haben. Aber wenn man im Internet, wir hatten dieses Jahr das Thema Hate Speech besprochen, im Internet sind die Menschen keine Freunde, sie sitzen sich nicht gegenüber, sie kennen sich nicht und die Art und Weise, wie diese Debatten, die wir hier führen, im Internet geführt werden, führt zu einer weiteren Verrohung und Spaltung der Gesellschaft.
Weil die Menschen auf Facebook nicht in Dialog treten. Also was wir hier machen, ist ja eine dialogische Auseinandersetzung. Was in Facebook...
Und trotzdem werden hier relativ viele von der einen und von der anderen Seite...
Ja, aber das ist ja der Dialog.
Ich relativ viele unangenehme Kommentare zu diesem Podcast bekommen.
Das ist ja völlig in Ordnung. Wir beide, das wesentliche Relevante ist, dass wir beide einen Dialog führen. Und wenn jeder in der Gesellschaft, und das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber wenn mehr in der Gesellschaft eine dialogische Auseinandersetzung miteinander führen würden, anstatt sich auf Allgemeinschauplätzen und Pauschalaussagen zurückzuziehen, dann würden wir einen Konsens finden, also einen lebbaren Kompromiss. Und dann könnten wir kapieren, dass es nicht darum geht, sich auf radikale Positionen zurückzuziehen, sondern dass man zunächst einen Meinungsimpuls hat und den dann an die Realität anpasst und guckt, was machbar ist. Und dann sind wir wieder in der Politik, das ist doch klar.
Aber da bist du ja genau meiner Meinung und ich.
Wieso bin ich genau deiner Meinung?
Ja, weil ich das ja auch sage. Ich sage, die Gesellschaft muss mitgenommen werden. Ich nehme aber wahr, dass das auf politischer Ebene und auf Aktivistenebene nicht passiert. Die Politiker rennen fast alle, selbst unser bayerischer Ministerpräsident und der CSU, den, ich sage immer, Klima- oder Ökopopulisten nach und nehmen Hashtag Bauernaufstand dieses Jahr, nehmen große Teile der Gesellschaft nicht mit, weil sie glauben, und das ist meine Wahrnehmung, es ist aktuell unglaublich en vogue, diesen grünen Gedanken nach vorne zu bringen, weil die Grünen ja auch im Aufwind sind, aber viele oder relevante Teile der Gesellschaft fühlen sich dadurch nicht mehr repräsentiert und vernachlässigt. Und jetzt passiert Folgendes. Die großen Parteien, CDU, SPD, CSU, ist SPD noch eine große Partei? Na, nennen wir sie mal noch für das nächste Jahr. Rennen der Grünen, ich sage es jetzt bewusst provozierend, der grünen Ideologie nach und ein weiterer relevanter Wähleranteil fühlt sich nicht mehr repräsentiert. Bauern, Geschäftsleute, sonst was, die haben alle in Bayern immer die CSU gewählt. Das war eine über 50% Partei, da war klar, das ist eine Volkspartei, die treten für die Interessen der arbeitenden Bevölkerung ein. Das ist auch der Grund, warum die SPD nicht mehr so viele Leute, warum die einfach abknallen ist. Jetzt rennen die alle diesen grünen Ideen nach, aber die Leute, die das alle super finden, die wählen eh grün. Das heißt, wir haben einen relevanten Gesellschaftsanteil, der gar nichts mehr wählen kann. Und was macht der zumindest zum Teil? Der geht in die radikalen Positionen. Und das ist meine Angst eben allgemein, dass diese, schon seit 2015 meine Angst, dass diese sich im Wind wehende Fahne der ehemaligen Volksparteien und jetzt wieder durch die Klimakrise die Menschen in Richtung der populistischen oder der extremen Parteien führt, was dann natürlich irgendwann nicht mehr ignoriert werden kann und zu schwerwiegenden sozialen Auseinandersetzungen führt.
Tja, das ist eine der möglichen Varianten. Ich hoffe, dass die Demokratie das schafft, die Flucht in die Radikalität zu verhindern.
Und, dafür müsste ein breiteres Meinungsspektrum wieder...
Wie auch immer, dass also die demokratischen Spielregeln wichtiger sind als Parteien und dass diese Dinge wieder Einkehr halten oder noch mehr Beachtung finden als bisher. Wir scheinen es etwas zu verlieren. Und das kann man sich ja für 2020 wünschen, ja, dass wir mehr Demokratie wagen. Warum nicht?
Genau. Schauen wir mal nach vorne. 2020, Pablo, mal individuell für dich, für mich, für uns. Was erwartet uns?
Also für 2020 sehe ich viele Dinge. Das größte Projekt, was ich jetzt auch schon spüre, wie eine kleine Welle heranrollen, ist die Vorstellung meines Buches. Das finde ich ganz spannend und ganz toll. Und da bin ich sehr, sehr neugierig drauf, wie es ankommt. Da gibt es schon eine kleine Lesereise. Ich werde auch in Cottbus sein und in Berlin.
In Erlangen?
Nee, da weiß ich noch nichts von.
Ich hatte versucht, das zu organisieren.
Ja, nee, habe ich noch nichts von gehört. Ich werde auch in Ravensburg sein, vielleicht auch in Österreich. Also da werden wir gucken, dass wir das Thema Narzissmus und die Vor- und Nachteile des Narzissmus und die Schattenseiten und die glänzenden, schillernden Seiten, dass wir die mal ein bisschen anders erzählt bekommen. Und ich habe in meinem Büchlein versucht, das erzählerisch zu machen mit verschiedenen Erzählsträngen, das so verwebt, dass es, glaube ich, einerseits die Normalität davon berichtet und andererseits auch die Extremvariante.
Und da bin ich gespannt. Auf das Buch.
Ja. Und was haben wir noch? Dann machen wir DocPod TV im Februar, drehen wir die nächsten Folgen, die, glaube ich, nochmal ein Level weitergehen, nochmal mehr ins Psychologische auch reingehen, uns abtasten innerlich, Falk.
Ja, da bin ich begeistert.
Was ist bei dir los, 2020?
Ja, also zum einen zum DocPod TV, da hast du mir Themen aufgezwungen, die ich massiv verneint habe. Wir werden noch nicht verraten, welche, aber da ist unsere Freundschaft auf eine harte Probe gestellt worden, weil ich mich verweigert habe und das emotional immer noch tue, aber mich darauf besonnen habe, dass Freunde doch, wenn du mich jetzt zu viel Sand grinsen sehen würdest.
Ja, ich grinse auch gerade die ganze Zeit.
Was erwartet mich 2020? Also zum einen individuell. Ist es so, dass das betrifft ja auch uns irgendwo als medizinische Serienberater. Ich habe die Rechte an Büchern von mir verkauft und das wird jetzt verfilmt irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und da werden wir gemeinsam auch die Drehbücher mitberaten und das wird natürlich ein Riesenprojekt. Ich vom Projekt, also meines Lebens will ich jetzt nicht sprechen, ne? Aber es ist natürlich eine Riesenehre für einen Autor, wenn die Bücher verfilmt werden sollen. Da bin ich doch recht aufgeregt und freue mich, dich an Bord zu haben.
Da ist der nächste Level erreicht quasi, ne? Also man erlebt die Dinge, man schreibt sie auf und dann gibt es jemanden.
Kommt irgendjemand, der sich dafür
interessiert. Der möchte das verfilmen. Und wer wird die Hauptrolle spielen? George Clooney?
Aha. Das wäre schon schön. Nein, weiß ich noch nicht. Da ist die Planung noch ganz am Anfang und mehr kann ich auch nicht drüber sagen, weil das darf ich nicht. Aber das wird sicherlich sehr spannend und sehr, sehr cool und da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und der zweite Höhepunkt beruflicher Natur, wenn man das so sagen mag, ist, also zum einen fange ich in einer Klinik jetzt an für ein Jahr auf einer inneren Abteilung. Das ist sehr interessant, aber ich will es nicht als beruflichen Höhepunkt bezeichnen. Der nächste berufliche Höhepunkt ist die Veröffentlichung des Buches, was ich zusammen mit dem Professor Lars Breuer aus Erlangen geschrieben habe, wo es wird heißen, der belogene Patient.
Das war der Titel, um den ihr so gerungen
habt. Das war der Titel, um den wir so gerungen haben. Und es geht darum, es ist ein bisschen ähnlich aufgebaut dem Ernährungskompass. Wir haben die Literatur durchforstet, wir haben recherchiert, wir haben uns ganz intensiv informiert und wir haben medizinische Behandlungs- und Therapiekonzepte, die eigentlich häufig von Patienten angenommen werden oder Ideen oder Vorstellungen von der Medizin, die viele Menschen haben, auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und geschaut, was stimmt denn und was nicht. Und wie aus dem Titel der belogene Patient schon hervorgeht, war die Recherche ernüchternd und das Buch sicher aufrührend und zum Teil auch unangenehm für einige Interessengruppen, weil viele Dinge, die wir als wahr erachten und als medizinisch gesetzt, tatsächlich keinerlei Grundlage haben. Und das war eine erschreckende
Erkenntnis. Wird es verfilmt? Was denkst du?
Nein, das Manuskript ist noch nicht mal fertig.
Aber also, es wird scheint auch, ne? Potenzial zu haben.
Ja, schauen wir mal. Also für uns selber hat es schockiert. Die Resultate dieses Buches waren für uns ernüchternd, schockierend. Man weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Also das Da werden also so viele Dinge angepriesen und für heilsam verkauft, gerade so von Lobbyistengruppen, die wirklich Lügen sind.
Tja, mit Lügen habe ich mich auch in meinem Büchlein beschäftigt. Das scheint ja ein Phänomen auch zu unserer Zeit zu sein. Wobei, nachdem wir über Fake News gesprochen haben, feststellen mussten, dass es schon seit vielen, vielen hundert Jahren Fake News gibt, nicht? Die hießen halt nur anders.
Hast du das mit der Zwiebel und dem Kürbis?
Ja, das ist eine frappierende Studie. Ich glaube, frappierend ist das Wort, was du vorhin gesucht hast. Frappierend. Aha. Also ich habe jetzt ganz viel Kürbisse gegessen und es geht mir viel, viel besser.
Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Kann ich gleich mit ins Buch aufnehmen?
Ja, unbedingt.
Ja, Pablo, letzte Frage für dieses Jahr. Feuerwerk, ja oder nein?
Natürlich gibt es Feuerwerk. Es gibt wie immer ein bisschen Feinstaubbelastung.
Der Pablo ist eine alte Umweltsau.
Es gibt natürlich Feinstaubbelastung vor der Haustür. Ich meine, wir fahren auch Diesel und der rußt auch ganz ordentlich.
Mach den Diesel an, wenn du die Böller in die Luft jagst.
Genau. Natürlich leben wir in dieser Paradoxie der Realität und gehen damit feierlich um. Wir haben natürlich auch unseren Feinstaubbelastung im Haus mit dem Adventskranz natürlich vorangetrieben. Und gestern gab es sogar Fleischfondue und da hat es richtig gequalmt in der Bude.
Schockierend. Bei mir, Böller, das ist das Witzige, nein. Aber nicht, weil ich es ablehne, sondern weil ich bis 23 Uhr arbeiten muss und am nächsten Morgen ab 9 Uhr wieder und einfach kurz auf den Balkon gehe.
Aber deine Familie wird Böller schießen.
Die sind zu klein.
Knallfrisch.
Aber ich lehne es nicht ab. Ich finde es gut. Es ist eine tolle Tradition und wir sollten uns unsere Traditionen nicht nehmen lassen. Nicht im Sinne eines offensichtlich höheren Gutes. Wir müssen schon ein bisschen, wir dürfen nicht aufhören zu leben, wir dürfen nicht aufhören Spaß zu haben, denn wenn wir alles abschaffen, was umweltbelastend ist und nur noch das machen, was vernünftig ist, dann sitzen wir unindustrialisiert in Bio-Tigerpelz in unserer Höhle und fragen uns, wo sind die letzten 10.000 Jahre hin?
Wir sind ein emotionales Wesen. Wir haben emotionale Anteile in uns und zwar ziemlich mächtige und große. Wir haben sie vielleicht nur vergessen oder sind nicht mehr richtig in Kontakt damit. Und das müssen wir lernen. 2020 möchte ich mehr emotional mit dir in Kontakt kommen, Falk.
Tschüss. Meine Bitte für 2020 an alle. Redet mehr miteinander, akzeptiert abweichende Positionen, haltet sie aus, wenn ihr mit euren Freunden oder mit eurer Familie sprecht. Und es ist keine Position absolut. Es ist auch die Umweltposition nicht absolut. Und die Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir die Positionen, die wir ablehnen, akzeptieren und uns um einen gemeinsamen Konsens bemühen, denn wir sind keine Individuen, also sind wir schon, aber wir müssen als Gesellschaft funktionieren und eine Gesellschaft funktioniert nicht, wenn jeder auf seiner Meinung zu 100% beharrt. Das wäre mein Wunsch für 2020, dass wir wieder miteinander ins Gespräch kommen und dass wir akzeptieren und verstehen, wenn andere andere Meinungen haben. Und versuchen, die Meinung über ein Thema nicht als alleiniges Charaktermerkmal zu stilisieren. Menschen sind komplex und der hat eine Meinung dazu, der hat eine Meinung dazu. Aber der Mensch an sich ist nicht böse oder schlecht, weil er Umweltschutz gut oder schlecht findet. Und da müssen wir hin.
Gut, so ist es. So wird es sein. Und in diesem Sinne... Rutscht schön.
Bleibt gesund.
Hast du schon bleibt gesund gesagt?
Bleibt gesund.
Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.